Ja, dann darf ich auch alle herzlich begrüßen, die heute gekommen sind. Und ich darf zum vierten Mal jetzt bei euch sein, hier in Coesfeld. Immer alle zwei Jahre, 2019, 2021, 2023, 2025. Jetzt weiß ich auch schon, wann ich wieder zu euch eingeladen werde, ja? Wenn das so weitergeht und ich noch gesundheitlich kann. Ich darf mit einer guten Nachricht beginnen. Ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet und das jetzt 40 Jahre. Meine Silvia, die auch schon hier war bei euch, die eure Schwestern kennen. Und wir haben immer noch zwei Kinder und zwei Schwiegerkinder, darunter unseren russlanddeutschen Paradeschwiegersohn, der Alexander. Ja, wir haben einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Nein, das ist natürlich gar nicht schlimm. Wir lieben ihn, wir kennen ihn von Kindesbeinen an. Ja, und unser Sohn und Schwiegertochter haben uns mit diesen drei goldigen Enkelmädchen beschenkt, die jetzt heranwachsen. Die sind jetzt 7, 5 und 3 und wir freuen uns natürlich über sie. Ja, ich habe hier noch ein anderes Bild drin gelassen, das habe ich vor 2 Wochen gebraucht, da gehen wir jetzt drüber. Ja, wir haben dieses Mal den Philipperbrief uns vorgenommen. Natürlich können wir nicht den ganzen Brief lesen und schon gar nicht komplett auslegen, aber ihr braucht noch nicht aufschlagen. Wir werden mit Apostelgeschichte 28 beginnen und dann erst gehen wir in den Philipperbrief. Wir wollen nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Darum beginne ich mit einem Überblick. Wisst ihr, dass Paulus insgesamt Briefe an 7 Gemeinden geschrieben hat? Der Herr Jesus hat vom Himmel 7 Briefe an Gemeinden geschrieben, die sogenannten Sendschreiben. Wir finden sie in Offenbarung 2 und 3. Und Paulus schrieb auch an 7 Gemeinden. 2 von diesen Gemeinden haben 2 Briefe bekommen, nämlich die Korinther und die Thessalonicher. Aber er schrieb an 7 Gemeinden. Und schaut mal bitte die Botschaft an, die er in diesen Briefen entfaltet hat, geleitet durch den Heiligen Geist. Römerbrief, der größte Brief, der je geschrieben wurde. Rechtfertigung in Christus. Das heißt, wie wird ein verlorener Sünder vor einem heiligen Gott gerecht? Wie wird er passend für den Himmel? Dass wenn er jetzt in diesem Augenblick sterben müsste, dass er weiß, er ist bei Gott ewig im Licht. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Korintherbriefe, Heiligung in Christus. Galaterbrief, Freiheit in Christus. Epheserbrief, Einheit in Christus. Philipperbrief, ein Aspekt, Freude in Christus, aber nicht nur, werde ich zeigen in den nächsten Tagen. Kolosserbrief, Vollkommenheit in Christus und die Thessalonicher Briefe schließlich Verherrlichung in Christus. Seht ihr, liebe Geschwister, die ganze Botschaft der Bibel, was wir in Christus haben, finden wir in diesen Briefen, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Zusätzlich finden wir im Neuen Testament auch noch 7 Gefangenschaftsbriefe. Immer wieder die Zahl 7. Glaubt ihr, dass das zufällig ist? Ich nicht. Ihr könnt das glauben. Die 7 ist die Zahl der Fülle, der Vollkommenheit. Das Wort 7 im Hebräischen kommt von derselben Wurzel wie Vollkommenheit. Und schaut, 7 Gefangenschaftsbriefe, die ersten 4 schrieb er von Rom aus, nämlich Epheserbrief, die Gemeinde, ihre Erwählung, Kolosserbrief, die Gemeinde, ihre hohe Berufung, Philemonbrief, die Gemeinde als christliche Hausgemeinschaft und dann unser Brief, den wir in diesen Tagen anschauen wollen, der Philipperbrief, die Gemeinde, ihre himmlische Berufung. Das kommt auch vor in diesem Brief, nicht nur Freude. Und dann folgen noch 3 weitere Gefangenschaftsbriefe, die Paulus von einer anderen Gefangenschaft geschrieben hat, nicht von Rom. nämlich an Einzelpersonen, an Titus, der ja auch nach Kreta geschickt wurde, wie wir alle wissen, und die beiden Timotheusbriefe. 7 Gefangenschaftsbriefe. Und der Philipperbrief, hier rot hervorgehoben, den schreibt er mit größter Wahrscheinlichkeit, fast sicher, im Jahr 61 nach Christus von Rom aus. Und darum beginnen wir jetzt in Rom. Ich darf euch bitten, Apostelgeschichte 28 aufzuschlagen. Das ist sehr wichtig. Das müssen wir verstehen. Warum ist Paulus in Rom? Kapitel 28, die letzten 3 Verse. Er, Paulus, blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Er hat eine Mietwohnung, aber er ist in einer Halbgefangenschaft. Das Wort gibt es eigentlich nicht, aber wir nennen es jetzt mal so. Wir würden heute sagen Untersuchungshaft. Und das kam so. Paulus war ein römischer Bürger. Und nur diese hatten das Recht, wenn sie angeklagt wurden, dann wurden sie festgehalten, aber wenn ihre Ankläger nicht innerhalb einer Frist von 2 Jahren in Rom erscheinen würden und sie dort vor Gericht verklagen, dann kämen sie wieder frei. Und Paulus war 2 Jahre in Rom und die Ankläger sind nicht erschienen, denn sie mussten von Jerusalem kommen. Und das ist heute schon eine beschwerliche Reise, aber kein Vergleich damals. Das war gefährlich und beschwerlich und sie sind nicht gekommen. Und dann wurde Paulus noch einmal freigelassen. Also Paulus unter Hausarrest oder in Untersuchungshaft in seiner eigenen Wohnung. Darum brauchte er Geld, um die Miete zu bezahlen. Und ein Mann namens Epaphroditus ist gekommen von Philippi und hat Geld gebracht, unter anderem, und das werden wir noch lesen. Also, er wird bewacht von Soldaten. Schaut euch das mal bitte an, das wird auch gleich eine wichtige Rolle spielen. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon zufällig einmal in Rom? 1, 2 Männer melden sich. Rom ist eine gewaltige Stadt. Nicht zu vergleichen mit Athen natürlich, aber Rom, also hat mich sehr beeindruckt. Das ist hier die Tiberbrücke. Das habe ich 2006 aufgenommen. Ich hatte so eine ganz billige Kamera, verzeiht mir. Sind keine imposanten Bilder. Aber hier, der Senat in Rom. Guckt mal da unten, die kleinen Menschen. Ja? Und das haben die vor über 2000 Jahren gebaut. Unglaublich. Es erschlägt dich, das kann hier der kleine Fotoapparat gar nicht einfangen, wie groß das Gebäude ist. Oder noch gewaltiger, das Kolosseum. Hier sind Christen den wilden Tieren vorgeworfen worden. Hier in diesem Gebäude. Und Rom war die Welthauptstadt. Die Stadt strotzte vor militärischer Präsenz. Ja, es gab noch keine Drohnen und so weiter, aber da waren Leute bis an die Zähne bewaffnet, viele Soldaten, wie ich es nur noch in Taschkent gesehen habe. Da sind auch sehr viele Uniformierte in Taschkent, Usbekistan. Damals, als ich in Rom war, war es natürlich normal, ja, aber vor 2000 Jahren, da strotzte die Stadt vor militärischer Präsenz. So, Paulus schreibt den Brief von dort. Warum gibt es den Philipperbrief? Ich nenne euch ein paar Gründe und die sind alle wichtig. Eben habe ich erwähnt, es ist ein Dankesbrief für eine Spende, die Epaphroditus überbracht hat. Bitte sagt nicht Epaphroditus, es ist Epaphroditus. Der hat einen ganz scheußlichen Namen. Der war der Liebesgöttin Aphrodite geweiht, der Göttin der Liebe, der Lust und der Perversion. Aphrodite, Göttin von Korinth. Der war ja geweiht, seine Eltern waren Heiden und haben ihm dieser Göttin geweiht, aber er war zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und war jetzt ein echter Nachfolger Jesu. Und er hatte den weiten, beschwerlichen Weg von Philippi nach Rom auf sich genommen, 1300 Kilometer Luftlinie, und hatte Paulus auch das Geld gebracht für die Mietwohnung. Und während dieser schweren, langen Reise war er krank geworden, todkrank. Es hätte ihm beinahe sein Leben gekostet, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und er darf wieder zurück nach Philippi und hat den Brief, den Philipperbrief unter dem Arm, und da steht auch drin, wie es ihm geht. Er hat seinen eigenen Gesundheitsbericht zurückgebracht nach Philippi. Paulus berichtet natürlich bei der Gelegenheit auch von seiner Situation in Rom, und die Gemeinde Philippi soll bei der Gelegenheit auch geistliche Belehrung bekommen und praktische Hilfe für einige Probleme, die es in Korinth gab. Ja, die Probleme waren nicht so schlimm wie in Korinth, aber auch in Philippi gab es geistliche Probleme. Wir werden es sehen. Und was macht Paulus? Er macht Christus groß, wie in allen seinen Briefen, aber in keinem Brief erwähnt er Christus so oft. In 104 Versen kommt 25 Mal Christus vor. Das heißt, fast jeder vierte Vers kommt einmal Christus vor. Das ist so gewaltig. Hast du mal einen Brief geschrieben und hast auf einer Seite 25 Mal den Namen Jesus oder Christus erwähnt? Ich nicht, ja. Aber Paulus macht das hier. Er macht den Herrn Jesus ganz groß im Philipperbrief. Also ihr seht einige Gründe, warum es diesen Brief gibt, und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Brief in der Bibel haben. Ich habe hier irgendwo mal einen Überblick gefunden über den Brief. Der hat mir sehr gefallen. Schaut, Kapitel 1, Christus unser Leben. Gemeint ist natürlich unser Lebensinhalt. Und der Imperativ dazu steht immer in der Mitte, verherrliche Christus. Und unten hier ist der rote Faden der Freude. Ja, der Philipperbrief wird auch der Freudenbrief genannt. In dir ist Freude, trotz allem Leide. Und das zieht sich auch durch, Freude im Leid. Das ist also heute Abend unser Thema, wie Waldemar schon anmoderiert hat. Und jetzt endlich können wir Philipper 1 lesen, nämlich die Verse 12 bis 18, um die soll es heute Abend gehen. Wir lesen Vers 1 und 2 mit. Vers 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Da gab es Heilige, keine katholischen, keine orthodoxen, sondern biblische Heilige. Jeder, der Jesus Christus gehört, ist im biblischen Sprachgebrauch ein Heiliger oder eine Heilige. Und samt den Aufsehern und Dienern. Es gibt nur zwei Dienste in der Gemeinde, die betont werden. Die Aufseher sind die Ältesten, die Leiter, die Vorsteher der Gemeinde, und die Diener, die Diakone. Sonst alle sind Heilige, auch die Ältesten und die Diakone. Die stehen nicht über den anderen, die haben nur besondere Aufgaben, einen besonderen Dienst. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann beginnt Paulus mit einem Gebet. Er sagt den Philippern, dass er oft für sie betet und was er für sie betet. Wunderbare Gebetsanliegen, die müssen wir leider jetzt überspringen. Wir lesen weiter ab Vers 12 bis 18. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände dort in Rom mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit. Ich frage mich jedes Mal, wie das geht. einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Jene aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Erstmal bis dahin. Wir sehen, Paulus verbreitet das Evangelium immer, auch in widrigen Umständen. Er ist in Rom, er ist gefangen in einer Mietwohnung, er kann nicht mehr reisen, er kann nicht mehr predigen öffentlich. Es können Leute ihn besuchen, er kann von Christus reden, aber er kann nicht mehr in so einer Versammlung sprechen wie jetzt hier ich. Ja, und er ist gebunden an den Ort, er ist an einen Soldaten gekettet, aber er predigt weiter, Christus. Soldaten und Gefangene hören von ihm das Evangelium. Und jemand hat ausgerechnet, dass je nachdem, ob er an einen Soldaten gekettet war oder zwei, da gehen die Meinungen auseinander, aber es könnte sein, dass insgesamt 900 Soldaten in diesen 2 Jahren mit Paulus zusammengekettet waren oder in diesem Raum waren, in dieser Wohnung. Einer war immer an ihn gekettet, Tag und Nacht. Die wechselten alle 6 Stunden ab, also 4 pro Tag. Und je nachdem, wenn es 2 waren, 8 pro Tag. Und ich behaupte, keiner ist da rausgegangen, ohne das Evangelium gehört zu haben. Die haben gesehen, wie Paulus betet, die haben gehört, wie er singt, die haben Zeugnis gekriegt von ihm. Die konnten ja nicht weg, ja. Gott hatte sie ja in die Hand des Paulus gegeben. Und einige von ihnen sind zum Glauben gekommen. Paulus schreibt am Ende vom Philipperbrief, Kapitel 4, 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Das bedeutet, es sind Soldaten von der Leibgarde, von der Elitetruppe des römischen Kaisers zum Glauben gekommen. Wer war denn Kaiser zu dieser Zeit? Nero. Nero war Kaiser und er hatte da in diesem Prätorium eine Elitetruppe. Da waren Elitesoldaten, denn diese besonderen Gefangenen, die wurden ganz besonders bewacht. Darum war er immer angekettet an einen. Das heißt, da gab es Bekehrungen im Zentrum des Machtapparats eines Weltreichs, des größten, des grausamsten Weltreichs, das es bisher gegeben hat. Da sind welche zum Glauben gekommen aus des Kaisers Haus. Vielleicht hat sogar Nero von diesen das Evangelium gehört. Das wissen wir nicht, aber möglich ist es. Onesimus wird im Philemonbrief erwähnt, der kam auch zum Glauben während der Gefangenschaft des Paulus dort in Rom. Also ihr seht, die Umstände waren zwar negativ, die waren widrig, die waren gegen ihn, aber das Evangelium, das Wort Gottes ist nicht gebunden, schreibt Paulus einmal in einem anderen Brief. Und er hat es weiter verbreitet und gepredigt und es hat seine Wirkung entfaltet. Eine weitere positive Auswirkung war, andere Brüder haben den Mut bekommen, das Wort Gottes zu verkündigen. Schaut, es gibt Gemeinden, die haben einen Star-Prediger. Ich nenne jetzt keinen einzigen beim Namen, ich werde mich hüten, das zu tun. Aber es gibt Gemeinden, die haben so einen herausragenden Prediger und das ist gut und schlecht zugleich, weil der predigt dann meistens immer, ja, oder immer wieder, viel öfter als die anderen, und die trauen sich gar nicht, weil der Starprediger, der ragt so heraus. Und das ist nicht gut. Paulus, der wollte das nicht, aber als er in Gefangenschaft war, Paulus war kein Starprediger, den will ich damit nicht vergleichen, aber als er nicht mehr predigen konnte in den Gemeinden, da haben andere den Mut gekriegt und haben das Wort Gottes verkündigt. Und so ist das auch heute. Da ist einer krank oder er wird vom Herrn weggenommen oder in manchen Ländern wurden sie in die Gefängnisse gesteckt, die Stabprediger. Auf einmal haben andere den Mut bekommen und die hatten auch Gaben vom Herrn. Wollen wir also nicht bitte nur auf die Stabprediger gucken, ja? Gott kann alle gebrauchen, denen er Gaben gegeben hat. Und das ist gut so. Aber der größte Segen der Gefangenschaft, behaupte ich, waren diese vier Briefe, die Paulus von Rom ausgeschrieben hat. Epheser, Kolosser, Philippa und Philemon. Ja, den habe ich jetzt hier nicht erwähnt, aber der gehört auch noch dazu. Aber gerade diese drei, Epheser, Kolosser, gelten zu den höchsten Offenbarungen, die wir in der ganzen Schrift haben. Höchstens noch mit dem Johannesevangelium auf einer Stufe. Epheser und Kolosser, aber auch der Philipperbrief ist wunderbar und sehr wichtig. Wie viele Menschen mögen in den letzten 2000 Jahren durch diese Briefe zum Glauben gekommen sein oder im Glauben gewachsen sein, gestärkt worden sein, das kann man gar nicht ermessen. Natürlich hätte er in Freiheit auch Menschen erreichen können, aber ich glaube, Gott hat keinen Fehler gemacht, ihn 2 Jahre festzuhalten. Das, was er dort geschrieben hat, hat mehr Menschen erreicht, als wie wenn er in Freiheit hätte predigen können. Wir sehen also, Paulus hat sich von widrigen Umständen überhaupt nicht hindern lassen. Er hat einfach immer weitergemacht. Und schaut, ich war 2-mal hier bei euch in der Corona-Zeit. 2021, da sind wir alle hier mit dem Schnutenpulli rumgelaufen, ja, wie die Norddeutschen die Maske da genannt haben. Und 2023 war schon wieder besser. Aber wir haben weitergemacht. Und meine Frau und ich, wir sind in dieser Zeit 3-mal in Peru gewesen und 1-mal in Mexiko. Das sind die beiden Länder, wo es prozentual am meisten Corona-Tote gegeben hat. Und wir sind trotzdem hingereist und haben dem Herrn gedient. Nicht, weil wir lebensmüde waren oder Gott versuchen wollten. Wir sind da hingefahren, weil wir gedient haben und wir haben einfach weitergemacht. Und darf ich euch was sagen? Soweit wir wissen, haben wir noch nicht einmal Corona gehabt. Obwohl wir immer mittendrin waren und auch in diesen Ländern und Gott hat uns bewahrt. Vielleicht kriegen wir es noch, ja, wir können es auch noch kriegen, es ist ja noch nicht aus der Welt. Wenn Gott das so will, dann kriegen wir es noch. Aber bis jetzt haben wir es noch nicht gehabt. Wir haben einfach weitergemacht. Es gab Gemeinden, die haben in der Corona-Zeit geschlossen. Eine ganz bekannte Gemeinde in Süddeutschland, habe ich das Schild fotografiert, die haben ein Schild an die Tür gehängt, wegen Corona geschlossen. Tja, 1,5 Jahre war die Gemeinde dicht. Wir haben weitergemacht. Unsere Gemeinde in Hünfeld, wo ich herkomme, ich bin vom Hünfeld ins Coesfeld gekommen, ja. Unsere Gemeinde ist um ein Drittel gewachsen in der Corona-Zeit. Der Herr kann auch das machen. Paulus wusste, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, dass er es immer mit Christus zu tun hatte. Ihr habt eben gehört, er erwähnt 26 Mal Christus im Philipperbrief. Er hatte es mit Christus zu tun und er wusste, ich bin nicht Menschen und nicht Umständen ausgeliefert. Und das möchte ich lernen von Paulus. Die Umstände unseres Lebens können auch mal widrig sein oder schlagartig widrig werden. Das kann heute noch passieren. Auf einmal wachen wir im Krankenhaus auf. Schaut, ich zeige es euch. Paulus nennt sich 3-mal Gefangener Christi Jesu. Er sagt nicht Gefangener Roms. Natürlich hat ihn Rom gefangen gehalten, aber Paulus sagt, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. In Philemon 1, Vers 9 und in 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt er jedes Mal, ich bin ein Gefangener Jesu Christi oder sein Gefangener. Und hier in Philippa 1, 1 haben wir eben gelesen, er ist ein Sklave, ein Knecht, ein Gefangener Jesu Christi. Und nicht Roms. So, ich sagte eben, unsere Umstände können sich auch manchmal plötzlich ändern. Wie reagieren wir, wenn sich die Umstände plötzlich vom Positiven zum Negativen ändern? Werden wir dann unter oder über den Umständen sein? Ich verrate es euch. Wir werden alle zuerst unter den Umständen sein. Keiner von uns ist so geistlich, dass er dann sofort sagt, ja, ich habe es ja mit meinem Herrn zu tun und alles gut. Erstmal werden wir unter den Umständen sein, garantiert. Ich kann es euch beweisen, als Paulus in Philippi plötzlich aus der Erweckungsarbeit rausgerissen wurde und gefangen genommen wurde und mit Silas im Gefängnis saß, da heißt es in Apostelgeschichte 16,25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht aber. Und was haben sie bis Mitternacht gemacht? Trübsal geblasen. Ja, garantiert. Da waren sie erstmal unter den Umständen. Das waren keine geistlichen Supermänner, aufgeladen wie eine Batterie. Das waren Menschen wie du und ich. Und plötzlich fanden sie sich im Gefängnis, die Füße in den Block gespannt, der Rücken blutig. Und da musst du dich erstmal durchbeten und durchglauben und am Ende durchsingen. Das hat eine Weile gedauert. Um Mitternacht haben sie angefangen, den Herrn zu loben. Und bis dahin waren sie unter den Umständen. Dann waren sie drüber. Und so geht's auch uns, garantiert. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Evangelisten Friedhold Vogel kennt. Hat ihn jemand gekannt? Ist er euch mal begegnet? Wahrscheinlich hat er hier nicht gepredigt, aber ich habe mit ihm zusammen gepredigt in Karlsruhe auf dem Marktplatz mit einer Flüstertüte, mit einem Megafon. Das ist griechisch, mega groß und Phon, die Stimme, ja, Phone. Mit einem Megafon sind wir da gestanden, das war nicht gut. Wir haben so laut mit dem Ding da geredet, die Leute, die wichen alle aus, die gingen an die Seite und drückten sich an uns vorbei, das war denen zu aufdringlich, ja. Aber ist egal, das haben wir dann gelernt, auf jeden Fall war der Friedhold Vogel ein kleiner Mann, aber ein Energiebündel. Und da war er bei einer Evangelisation, nicht bei uns in Karlsruhe, irgendwo anders. Und plötzlich kriegt er Bauchschmerzen. Und dann musste er zum Arzt. Und dann musste er ins Krankenhaus. Der Blinddarm hatte sich gemeldet mitten bei der Evangelisation und musste entfernt werden. Und er dachte, oh nein, ich wollte doch hier Seelen gewinnen und predigen und jetzt lag er da im Krankenhaus. Und dann haben sie auch noch einen Moslem zu ihm ins Zimmer gelegt, einen Jungen. Und er dachte auch das noch, ja. Aber ich mache die Geschichte kurz. Er durfte diesen jungen Moslem zu dem Herrn Jesus führen. Und dann erzählt er die Geschichte und sagt am Schluss, schade, dass ich nur einen Blinddarm hatte. Hätte ich noch einen gehabt, ich hätte ihn wiedergegeben, um eine Seele für Christus zu gewinnen. Das war vielleicht wichtiger, als wenn er bei der Evangelisation gepredigt hat, diesen einen jungen Moslem zum Herrn führen. Gott macht doch keine Fehler. Unser Gott hat doch immer einen Plan B. Ja? Und er hat ihn da weggenommen und hat ihn in das Krankenzimmer gesteckt. Manchmal werden die Umstände von jetzt auf nachher negativ. Ich will niemand Angst machen, aber ich habe das ja auch schon erlebt. Ich bin auch schon mit dem Rettungswagen in die Schlaganfalleinheit gefahren worden, 2014. Ja, es war aber kein Schlaganfall, war nur etwas anderes, aber da haben sie mich trotzdem hingebracht. Viele von euch kennen wenigstens dem Namen nach Joni Erickson Tada. Und ihr seht, sie ist 1949 geboren und mit 17 Jahren als junges, hübsches Mädchen hat sie beim Baden einen Kopfsprung gemacht und hat sich das Genick gebrochen. Und sie sitzt nächstes Jahr 50 Jahre im Rollstuhl. Und ihr Leben wurde verfilmt. Sie hat eine Biografie geschrieben, Autobiografie. Sie hat viele Bücher geschrieben, ihre Bücher sind in zig Sprachen übersetzt. Niemand von uns würde sie kennen, wenn das nicht passiert wäre. Und schaut mal, dann sagt sie diesen Satz. Gott lässt manchmal zu, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Er hat diese negativen Umstände zugelassen. Sie sitzt im Rollstuhl, sie muss jede Nacht gedreht werden. Aber was für ein Segen ist durch diese Frau in die Welt gekommen. Und vor kurzem habe ich noch ein Zitat von ihr gefunden. Da sagt sie, eines Tages werde ich durch wunderbare Wiesen laufen und hüpfen. Ich freue mich darauf, diesen Rollstuhl im Himmel einmal zusammenzuklappen und Jesus überreichen zu können. Ich werde dann aufrichtigen Herzens sagen, danke, ich hatte ihn nötig. Das sind Sätze. Wenn ich das sage, das hat kein Gewicht. Aber wenn sie das sagt, das sind Sätze. Schaut, jetzt sind wir dabei, sie hat gesagt, Gott hat das zugelassen, die widrigen Umstände. Und manchmal sind auch Umstände widrig in der Gesellschaft. Auf einmal schwirrt irgend so ein Virus durch die Luft und bringt alles durcheinander. Oder eine Regierung kommt plötzlich dran, die dir alles auf den Kopf stellt. Die Umstände können sich ändern in unserem Leben. Und der Teufel ist eine Großmacht, zeigt uns die Bibel. Luther, der hat das verstanden, der hat das Lied gedichtet, Großmacht und viel List sein grausamen Rüstung ist. Der Teufel ist eine Großmacht, ich bin die Ohnmacht, aber Gott ist die Allmacht. Gott umgreift doch alles. Auch wenn Umstände widrig sind, Gott ist doch größer als der Teufel. Viele Gläubige haben so eine eigenartige Sicht, die denken, Gott und der Teufel wären gleich stark. Das lehrt aber die Bibel nicht. Die Bibel lehrt keinen Dualismus, ja, dass da zwei gleich starke Mächte sind. Der Teufel ist ein Geschöpf. Er war ein Engel, der Lichtsengel, den Gott gemacht hatte. Aber Gott ist Gott alleine und er umgreift das alles. Und Luther konnte sagen, der Teufel macht viel Mist, aber das alles ist nur der Dünger für das Reich Gottes. So konnte Luther das sehen. Und so müssen wir das auch sehen. Die Umstände unseres Lebens können widrig werden. Wir werden älter, wir haben mit mehr Krankheiten zu tun, die Körperfunktionen werden schwächer und alles. Aber es kann sich auch in der ganzen Gesellschaft zum Negativen ändern. Wollen wir nicht vergessen, Gott ist die Allmacht und Gott kann aus Bösem Gutes machen. Das kann nur Gott. Der Teufel macht ständig aus Gutem Böses. Das ist sein Job. Der nimmt alle guten Gaben Gottes und zieht sie in den Schmutz und in den Dreck und macht Böses daraus. Aber Gott alleine kann aus Bösem Gutes machen. Das kann der Teufel nicht. Das kann nur Gott. Und selbst wenn wir widrige Umstände haben, er kann daraus am Ende Gutes machen. Paulus, der überwand seine widrigen Umstände durch eine christusgemäße Einstellung, weil er wusste, ich habe es mit Christus zu tun. Ich bin nicht Menschen und ich bin nicht Umständen ausgeliefert. Er überwand seine Ketten. Er sagte, gut, jetzt bin ich hier gefangen, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ich schreibe Briefe. Er überwand seine Kritiker, die wollten ihm da eins auswischen und haben aus Neid und Streit gepredigt. Da hat Paulus, da war er großzügig, da hat er gesagt, Hauptsache sie predigen Christus. Übrigens, damit das kein Missverständnis gibt, im Blick auf den Inhalt des Evangeliums war Paulus überhaupt nicht großzügig. Hier ging es um die Motive der Verkündiger. Da hat er gesagt, mit denen wird Gott fertig. Ja, wenn die schlechte Motive haben, da wird sie Gott mal an den Ohren ziehen. Aber Hauptsache sie predigen Christus. Als die Galater das wahre Evangelium verändert haben und in Gefahr waren, es zu pervertieren, da hat Paulus ihnen geschrieben, wenn ein Engel vom Himmel käme und würde ein anderes Evangelium predigen, der sei verflucht. Also im Blick auf den Inhalt des Evangeliums war Paulus überhaupt nicht großzügig, nur im Blick auf die Motive. Und das hat er mit Blick auf Christus gut überwunden. und auch seine persönliche Krise. Habt einen Moment Geduld. Wir lesen jetzt erstmal die Verse 19 bis 21. Paulus schreibt, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Heil ist hier schlecht übersetzt. Zur Rettung ausschlagen wird. Paulus hatte die Hoffnung, dass die 2 Jahre bald vorbei sind und die jüdischen Ankläger nicht erscheinen und er wieder freikommt. Diese Hoffnung hatte er und dafür haben auch die Philipper gebetet. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Wir sehen ein zweites. Paulus wollte auch in allen Umständen Christus verherrlichen. Er wollte zeigen, dass Christus der Herr ist. Christus Verherrlichung beginnt damit, dass ein Mensch Christus in seinem eigenen Leben Herr sein lässt. Das ist Bedingung, das ist Voraussetzung. Erstmal muss er in unserem Leben Herr sein. Paulus berichtet in der Apostelgeschichte 3-mal seine eigene Bekehrung. 3-mal wird die, und hier in Kapitel 22, da sagt er, dass als ihm Christus erschien, er sofort gesagt hat, Herr, was soll ich tun? Er nennt ihn Herr. Da begann Christus Verherrlichung in seinem Leben. Christus wurde Herr in seinem Leben. Und wir können sagen, Christus Verherrlichung geschieht, wenn Menschen an meinem Leben sehen, dass Christus mein Herr ist. Wenn sie das an deinem Leben sehen können oder an meinem, dann sehen sie, dass Christus der Herr ist. Christus Verherrlichung geschieht, wenn Christus durch mein Leben oder sogar durch mein Sterben groß gemacht wird. Ich weiß, wir werden wahrscheinlich nicht die Gelegenheit haben, Christus auch durch unser Sterben, also durch den Märtyrertod, zu verherrlichen. Wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht, ja. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ein Beispiel. In China gab es einen Mann, der hieß Mao Zedong. Die Älteren werden ihn noch kennen. Ihr seht, bis 76 hat er gelebt. Und er streitet sich mit Stalin und mit Adolf Hitler darum, wer die meisten Tote verursacht hat. Alle etwa zwischen 50 und 60 Millionen Toten. Ein furchtbarer Mensch. Viele, viele Menschen leben auf dem Gewissen. Und in der Zedong, in der Mao-Zeit, da ging es den Gläubigen in China sehr schlecht. Ich komme von der Liebenzeller Mission. Die ist von Hudson Taylor und Jakob und Heinrich Körper gegründet worden. Die Liebenzeller Mission war der deutsche Zweig der China-Inland-Mission. Ich habe alte China-Missionare kennengelernt, sogar einen Dr. Witt, der noch mit Hudson Taylor zusammengearbeitet hatte. Und da ging es noch gut. Da hatte die Liebenzeller Mission 40 Missionare in China. Aber dann kam die große Wende, der Kommunismus, und dann kam die Mao-Zeit, da mussten alle Missionare das Land verlassen. Und in dieser Zeit war auch den Familienvätern verboten, ihren Kindern aus der Bibel zu erzählen und von Jesus. Aber ein Vater hat das gemacht und dann wurde er verraten und dann kamen die Uniformierten und sagten, du hast 10 Minuten Zeit, dich von deinen Lieben zu verabschieden, dann nehmen wir dich mit und dann wirst du hingerichtet. 10 Minuten. Er verschwand im Nebenraum. Nach 10 Minuten kam er wieder und hatte sein bestes Festtagsgewand angezogen. Und die Soldaten sagten, bist du bekloppt? Hast du nicht verstanden, was los ist? Wir werden dich jetzt mitnehmen zur Hinrichtung. Sagt er, doch, doch, das habe ich verstanden. Ich glaube schon viele Jahre an meinen Herrn Jesus, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und heute soll der Tag sein, wo ich ihn sehen werde. Da habe ich mein bestes Kleid angezogen, mein bestes Gewand. Er hat Christus verherrlicht, auch durch sein Sterben. Jetzt sagte ich eben schon, wir werden wahrscheinlich nicht die Gelegenheit haben, als Märtyrer zu sterben. Aber wenn du fragst, wie kann ich in Coesfeld und Umgebung in Nordrhein-Westfalen, wie kann ich heute Christus groß machen? Er wird groß gemacht durch Lippen, die freudig von ihm Zeugnis ablegen. Heute vor 6 Tagen war ich auch hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs, eine Ecke weg von hier in Bad Oeynhausen zwischen Bielefeld und Hannover. Und ich denke an nichts Schlimmes, fahre da mit meinem Auto und dann kommt ein Lastwagen, ein 40-Tonner und quetscht mich ein und macht mir die ganze Fahrerseite kaputt, schrammt da an mir vorbei, reißt alles ab und Auto Totalschaden. Aber dann wurde ich abgeschleppt vom ADAC und musste einen Mietwagen holen, erst noch mit dem Taxi irgendwo hinfahren. Und ich konnte 3 Menschen nacheinander Zeugnis von Jesus geben. Ja, die Umstände waren widrig, die waren negativ, aber ich konnte 3-mal davon sprechen, dass ich Friede mit Gott habe und habe die Leute gefragt, ob sie auch schon Frieden mit Gott gefunden haben. Der Herr hat das geschenkt. Lippen, die freudig Zeugnis von ihm ablegen. Hände, die froh in seinem Dienst beschäftigt sind. Meine Frau hatte über der Spüle lange Zeit einen Satz stehen, als wir noch keine Spülmaschine hatten und mit Handgeschirr gespült haben. Viele Jahre lang haben wir das gemacht. Da stand, hier geschieht 3-mal täglich Gottesdienst. Ja, der Dienst der Gläubigen ist Gottesdienst. Das, was wir Gottesdienst nennen hier am Sonntagmorgen, das nennt die Bibel Versammlung und Anbetung Gottes meinetwegen. Aber Gottesdienst geschieht, wenn du dem Herrn dienst, auch beim Geschirrspülen. Die Füße, durch Füße, die nur allzu froh sind, seine Sache zu fördern. Durch Knie, die sich freudig im Gebet beugen oder in einer anderen Haltung. Und durch Schultern, die fröhlich die Lasten des anderen tragen. Also wollen wir mal wegkommen von dem Märtyrertod. Ja, wir können ihn durch unser Leben verherrlichen, wenn Gott will, auch durch unseren Tod, wenn er es so führt. Aber jetzt leben wir ja alle und wollen wir das mitnehmen. Paulus, der hat in allen Umständen Christus verherrlichen wollen. Und das kannst du auch. Wenn jemand zu dir nach Hause kommt und physiotherapeutische Übungen mit dir macht oder wenn du irgendwo bist im Arztwartezimmer, du kannst Christus bezeugen. Wir lesen die Verse 22 bis 24 und danach schließen wir dann auch bald. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, fährt Paulus fort, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Das ist seine persönliche Krise. Er wusste nicht, was ist besser. Soll der jetzt noch hier auf der Erde bleiben? Oder wäre es nicht besser, wenn er hingerichtet wird und dann beim Herrn ist, am Ziel? Aber Paulus wollte in allen Umständen Frucht bringen für Gott. Ihr seht, er wollte in allen Umständen das Evangelium verkündigen, in allen Umständen Christus groß machen, in allen Umständen Frucht bringen für Gott. Ich kann jetzt dieses große Fass hier nicht aufmachen heute Abend. Das wäre eine eigene Bibelarbeit wert. Was ist Frucht? Aber ich kann es euch zusammenfassen. Ich habe mal die wichtigsten Aussagen in der Bibel hier aufgeführt. Was wird Frucht genannt? Was wird als Frucht bezeichnet? Wann bringen wir als Gläubige Frucht? Jede Arbeit, die den Vater verherrlicht, ist Frucht. Jede Arbeit. Auch wenn wir Toiletten putzen, auch wenn wir irgendwo jemandem helfen beim Umzug, das ist Frucht, wenn wir das mit und für Christus tun. Gute Werke, die er durch uns wirkt, werden im Kolosserbrief Kapitel 1 Frucht genannt. Wenn wir andere finanziell unterstützen, zum Beispiel Missionare oder in der Gemeindearbeit, das ist auch Frucht. In Kapitel 4, Vers 17 im Philipperbrief wird das so bezeichnet. Und was unseren Charakter in das Bild Jesu Christi verändert, also wenn wir geduldiger werden, wenn wir freundlicher werden, wenn wir ehrlicher werden, wenn unser Charakter verändert wird, auch das ist Frucht, eine sehr schöne Frucht übrigens. Und da ist vielleicht die Stelle, die am allerbekanntesten ist, im Blick auf Frucht, Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Freude, Friede, also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Jemand hat gesagt, es ist die neunfache Ausprägung der Liebe. Das ist alles Liebe in unterschiedlicher Gestalt. Aber Leute, die stark die Charakterveränderung betonen als Frucht, die vergessen manchmal, dass auch neue Jünger Frucht sind. Ich habe mal eine sehr schöne Definition gehört für Frucht. Ich glaube, die wird euch auch gefallen. Mit zwei Worten kann man das hervorragend ausdrücken. Artgemäße Lebensvervielfältigung. Das ist Frucht. Nochmal, artgemäße Lebensvervielfältigung. An einem Apfelbaum werden niemals Birnen wachsen. Ja, das wird nicht passieren. Das wäre nicht artgemäß. Aber artgemäße Lebensvervielfältigung, das ist Frucht. Und wenn wir Jünger sind, Jünger Jesu Christi, und wir führen andere Menschen dahin, dass sie Jünger werden, unsere eigenen Kinder zuerst, aber dann auch andere, dann ist das Frucht. Artgemäße Lebensvervielfältigung. Und wir lesen noch die beiden letzten Verse. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Das ist noch so ein wichtiges Stichwort. Paulus wollte auch in allen Umständen andere Christen fördern. Jetzt haben wir ein sehr schönes Bild, was Paulus hier in diesen widrigen Umständen, wie er die gesehen hat, wie er die beurteilt hat, und er hat sich von ihnen in keiner Weise hindern lassen. Er wollte das Evangelium verkündigen, er wollte Christus verherrlichen, er wollte Frucht bringen und er wollte andere Gläubige fördern. Durch Fürbitte, indem wir für andere beten. Übrigens, das Neue Testament betont das Gebet für die Glaubensgeschwister mehr noch als das Gebet für Nichtchristen. Das kommt auch vor in der Bibel und das wollen wir nicht vernachlässigen. Aber wir beten auch für unsere Mitgläubigen. Wir brauchen die gegenseitige Fürbitte. Durch gemeinsames Bibelstudium und Gespräch. Gestern Abend saßen meine Frau und ich mit 24 Leuten zusammen in einem Raum, die alle gekommen waren, um einen neuen Bibelkurs zu starten bei uns in der Gemeinde. Wir hatten vor 2 Wochen Ulrich Pazani bei uns zur Evangelisation und danach haben wir diesen Bibelkurs angeboten. Und gestern Abend, wir waren sehr gespannt, wer kommen würde, und es waren eine ganze Reihe Leute da, die zum allerersten Mal in so einer Veranstaltung waren, ja. Die hatten im Livestream die Vorträge verfolgt und haben sich jetzt doch in unser Gemeindehaus getraut. Wir haben uns sehr gefreut. 24 Leute, da waren auch ein paar Gläubige dazwischen, aber auch eine ganze Reihe. Und wir haben Bibelstudium gemacht, gestern Abend. Durch Krankenbesuche und Seelsorge können auch andere gefördert werden. Vielleicht hast du nicht die Gabe, einen Bibelkreis zu leiten, aber du kannst einen Menschen fördern, indem du ihn besuchst, indem du ihm Mut machst, indem du ihm weiterhilfst im Glauben. Auch durch praktische Hilfestellung, Babysitten. In unserer Gemeinde, wir haben viele junge Familien, da werden immer wieder Babys geboren. Und bei uns gibt es eine Regel, die ersten 10 Tage, wenn die Frauen dann zu Hause sind aus dem Krankenhaus, werden sie bekocht von anderen Schwestern. Die bringen Essen, meine Frau auch und andere, und dann kriegen sie Essen gebracht. Ist doch wunderbar. Oder eben Babysitten, damit Eltern abends mal zusammen irgendwo hingehen können Jugendliche oder andere ihnen helfen. und auch das Mitnehmen von Junggläubigen. Ich kann hier 4 Tage leider niemanden mitbringen. Ja, aber ich habe immer und immer wieder Menschen mitgenommen. Gestern Abend übrigens, als ich den Bibelkreis gestartet habe, habe ich einen jungen Lehrer neben mir gehabt. Den baue ich jetzt ein und fördere ihn. Der soll das, den nächsten Bibelkurs soll er übernehmen. Er ist jetzt dabei, mein Co-Pilot, den nächsten wird er machen. So muss das gehen. Immer andere mitnehmen, anleiten, fördern. Nicht sagen, das mache ich die nächsten 40 Jahre und wehe, einer stört meine Kreise. Ja, bitte nicht. Immer überlegen, wen kann ich da mit reinziehen und mich selber überflüssig machen. Das wäre mein Ziel. So, ich muss schließen. Paulus, wir haben es gesehen, überwand die widrigen Umstände durch eine christusgemäße Einstellung. Er hat alles mit Christus in Verbindung gebracht. Das möchte ich lernen von ihm. Das, manchmal wird mir das so geschenkt, aber manchmal denke ich hinterher, jetzt hast du erstmal gar nicht an den Herrn gedacht. Jetzt warst du nur in der Situation gefangen, ja? Jetzt warst du unter den Umständen und hat lang gedauert, bis du den Kopf über Wasser gekriegt hast. Ich möchte lernen von Paulus. Er überwand die widrigen Umstände durch eine christusgemäße Einstellung. Letzte Folie. Jemand hat gesagt, mein Leben hat sich dann gelohnt, wenn es im Himmel einmal Menschen geben wird, die Gott dafür danken, dass ich gelebt habe. Das wäre großartig, wenn es da einen gäbe. Aber ich hoffe, es gibt mehr, die Gott dafür danken, dass ich gelebt habe. Dann war mein Leben nicht vergeblich. Ja, dann durfte ich doch in gewisser Weise Frucht bringen. Und wenn du auch den Wunsch hast, leb dein Leben so, dass es im Himmel möglichst viele gibt, die Gott dafür danken, dass du gelebt hast. So, da ist das Wort mit den 4 Buchstaben. Aber ich hätte gern noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit, nämlich, ihr habt gesehen, beim Hereinkommen war ja nicht zu übersehen, ich habe wieder ein paar ausgewählte Bücher mitgebracht. Ich weiß das, dass ihr alle zu Hause Bücher habt, die ihr noch nicht gelesen habt. Ihr könnt auch die erstmal lesen, ja. Aber es gibt doch immer wieder welche, die sagen, oh, das Buch, das möchte ich aber unbedingt haben. Abdul Memra, ich hörte, er war auch schon hier, oder sein Onkel, der Hassam war hier, ja. Er hat ein Buch geschrieben, das erste, ich durfte ihm dabei helfen, ich habe es 2-mal Korrektur gelesen, die Dreieinheit Gottes, und Roger Libby hat dazu ein Vorwort geschrieben, das macht er wirklich nicht bei jedem Buch, aber bei diesem hat er es gemacht. Es ist sehr gut und immer wieder lerne ich Christen kennen, die haben Mühe mit der Dreieinheit. Wie können 3 eins sein und ist Jesus wirklich Gott und so weiter. Und auch viele, viele schöne Aussagen über das Wesen Gottes. Ein richtig gutes, lehrreiches Buch. Die Dreieinheit Gottes. Dann haben wir heute Abend über Leid gehört. Ich bin nicht mit allem glücklich, was Peter Hane je gesagt und geschrieben hat. Ja? Aber dieses Buch, da bin ich begeistert von. Das habe ich schon oft verbreitet. Das ist schon die x-te Auflage von dem Buch. Das verbreite ich schon über 20 Jahre lang. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Leid und wo bleibt Gott? Peter Hane. Dann haben wir eben gehört, Paulus hat andere gefördert. Da ist ein kleines Buch, Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Als ich letztes Mal hier war, haben wir auch über das geistliche Leben nachgedacht, habe ich über Jüngerschaft gesprochen, die verlorene Kunst des Jüngermachens. Vielleicht ist einer da, der möchte lernen, wie man andere fördern kann. Also dieses Buch ist da gewaltig. Das habe ich nicht dabei, aber ich will euch noch zum Schluss 2 zeigen von Hans-Peter Reuer. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Wir haben gesehen, Paulus hat eine christusgemäße Einstellung gehabt. in seinem Leben. Und das kann man hier in diesem Buch lernen. Ich glaube, das hatte Hans-Peter Reuer auch. Das war ein Mensch, der hat auch Fehler gehabt, ganz sicher. Aber dieses Buch gehört zu den 10 besten, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich habe viel, viel angestrichen, viel rausgeschrieben aus diesem Buch. Es hat mir richtig gut getan. Und wenn du sagst, so ein dickes Buch schaffe ich nicht, 200 Seiten fast, das Buch kannst du auch hören, als Hörbuch beim Bügeln oder beim Autofahren, wenn das da noch geht, kannst du es auch als Hörbuch dir erwerben. Und ein letztes. Eben habe ich gesagt, dass Paulus im Blick auf die Motive großzügig war, nicht aber im Blick auf den Inhalt. Keith Green, das war dieser Mensch mit dem wuscheligen Lockenkopf, der ist leider schon mit 29 Jahren tödlich verunglückt, aber der hat mit 27 2 Vorträge gehalten. Das ist der Hammer. Wie dieser Mensch mit 27 Jahren, was der für eine Einsicht gehabt hat in das Evangelium. Er zeigt zuerst die Dinge, die wir weglassen beim Evangelium, und dann zeigt er die Dinge, die wir hinzufügen zum Evangelium. Ganz, ganz großartig. Ein kleines Buch, auch nicht teuer. Also wer sich mal mit dem Evangelium in diesem Sinne beschäftigen will. Was ist falsch am Evangelium? Gar nichts. Aber an der Art, wie wir es verkündigen, ist manchmal etwas falsch. Wir lassen Dinge weg oder wir fügen Dinge hinzu, die gar nicht dazu gehören. Darum so dieser Buchtitel. Also ihr könnt euch dort selbst bedienen. Da ist die Kasse des Vertrauens. Hier sind nur ehrliche Menschen. Und da ist Wechselgeld. Wenn ihr natürlich Fragen habt zu den Büchern, könnt ihr mich natürlich ansprechen. Wir stehen miteinander auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die ganze Bibel, die wir vor uns haben dürfen. Und heute Abend besonders für den Philipperbrief. Diese wenigen Verse, nur 106 Verse, aber so gefüllt. Wir danken dir dafür, dass du Paulus diesen Brief geschenkt hast. Danke, dass wir heute Abend gesehen haben, wie er sich weder von Menschen noch von Umständen hat aus der Bahn werfen lassen. Wir sie überwunden hat mit einer christusgemäßen Einstellung. Herr, wir wollen lernen von Paulus. Hilf mir, hilf meinen lieben Geschwistern. Schenk, dass wir dich auch verherrlichen mit unserem Leben. Du sollst gesehen werden an uns. Andere sollen sehen, dass du unser Herr bist. Und wir möchten auch gerne Frucht bringen. Wir möchten andere fördern. Und wir möchten auch dein kostbares Evangelium verbreiten. Hilf uns dazu, Herr. Danke für die Ermutigung durch den Philipperbrief, durch die Verse, die wir heute Abend anschauen durften. Amen.